Tut das gut, mit euch allen zusammen zu sein? Ah, das ist so ein wunderbarer Anlass, den wir heute feiern. Wir dürfen Ostern feiern, nicht als irgendeine Tradition, nicht als irgendwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat, weil es schön ist, ein nettes Volksfest, bisschen was für die Kinder, Ostereier bemalen, alles, was so darum herum passiert. Wir dürfen Ostern feiern, weil wir einen echten Grund haben zu feiern. Außer das kleine Baby. Das hat jetzt nichts zu feiern. Wir haben einen echten Grund, Ostern zu feiern. Und das finde ich großartig, denn ich liebe Ostern. Und schon als Kind, wenn ich mich erinnere, Ostern feiern, das war schon eine spannende Sache. Und bei uns gab es immer diese Tradition, Ostereier suchen. Und ich habe es geliebt, nicht weil ich die Eier so sehr mochte, sondern weil ich wusste, in diesem kleinen Nestchen, das irgendwo versteckt war, da war auch immer ein Überraschungsei dabei. Und die Schokolade, die liebte ich ohne Ende. Kinderschokolade ist einer meiner Lieblingsschokolade, außer Lindt natürlich, die ist auch recht gut. Von all diesen Dingen konnten Kinder in der Nachkriegszeit in Deutschland natürlich nur träumen. Überhaupt war die Zeit nach 1945 von einer tiefen Depression so im deutschen Volk geprägt. Und die Gründe dafür, die liegen natürlich auf der Hand. Der Krieg war verloren. Vieles war zerstört, die Wirtschaft am Boden, über 5 Millionen Angehörige waren entweder tot, vermisst oder in Gefangenschaft. Ganz zu schweigen, wie gesagt, von der massiven Zerstörung landesweit. Eine tiefe Depression legte sich über das am Boden liegende Deutschland. Und nur langsam, ganz langsam und schleppend begann der Wiederaufbau. Nach und nach hat man notdürftig die Infrastruktur geflickt, Straßenschäden einigermaßen behoben, damit es wieder vorwärts gehen konnte. Aber immer noch fehlte es an allem. Hunger, Arbeitslosigkeit prägten so den Alltag. Und so schleppte sich dieser Wiederaufbau, dieses Wiederaufstehen des Landes, unheimlich dahin. Bis zu einem ganz bedeutenden Jahr. 1954. In diesem Jahr fand nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft hier in der Schweiz statt. Alle Blicke waren auf die Schweiz gerichtet. Nach einem hart umkämpften Turnier stand endlich Ungarn und Deutschland im Finale. Während der Fußball-Weltmeisterschaft hatte Ungarn und Deutschland schon einmal gespielt und man glaubt es kaum, 8 zu 3 verloren. Jetzt im Finale schien sich das Ganze zu wiederholen. Ein unglaubliches Zerreißspiel der Nerven, denn nach bereits 8 Minuten stand es schon 2:0 für die Ungarn. Ungarn konnte man nicht besiegen, das war allen klar. Im Laufe des Spiels konnte Deutschland aber aufholen und ausgleichen. Und jetzt war die Stimmung zum Zerreißen gespannt. Und 6 Minuten vor Schluss, in der 84. Minute, geschah etwas Unglaubliches. Und wie diese Stimmung in diesem Stadion war, das wollen wir uns jetzt in einem kleinen Originalkommentar dieses Spiels miteinander anhören.
Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 3:2 für Deutschland und die Ungarn drehen jetzt den 7. oder 12. Gang auf und Kosic lang, Puskas abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor. Jetzt haben die Ungarn eine Chance, spielen ab zum rechten Flügel, Schieber, jetzt der Schuss, gehalten von Doni, gehalten, aus, 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 aus. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.
Jawohl, dieser Kommentator, der lebt seinen Beruf, oder? Mit jeder Faser, mit jeder Zelle seines Körpers ist er in diesem Spiel mit drin und fiebert mit. Und wir haben es alle gehört, Deutschland schlägt Ungarn 3:2. Und dieses Spiel ist in die Geschichte eingegangen als das Wunder von Bern. Dieser Diese Weltmeisterschaft, dieser Sieg dieses Turniers versetzte Deutschland einen echten Ruck nach vorne. Eine neue Euphorie brach los und inoffiziell gilt sogar diese Weltmeisterschaft als Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Denn diese Weltmeisterschaft hat dieses Volk wieder geeint, hat es wieder zusammengebracht. Man bekam eine neue Motivation, den Wiederaufbau anzupacken. Dieses Fußballspiel in Bern wendete das Blatt in Deutschland. Von einer tiefen Depression und Traurigkeit hin zu neuem Mut und großer Freude. Das Blatt hatte sich gewendet. Wir feiern heute Ostern und die Osterereignisse sind genau von diesen beiden großen Emotionen geprägt. Da ist Depression und Traurigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Freude, Kraft und Mut. Aber das Ostergeschehen, das Ostern zeugt auch von einem Ereignis und erzählt von einem Ereignis, das eben dieses Blatt wendete. Und ich lade uns ein, heute Morgen uns zwei Personengruppen anzuschauen, die so das ganze Ostergeschehen dominieren. Zwei Personengruppen, die eigentlich sehr, sehr vieles gemeinsam haben. Beide dieser Gruppen haben das Leben Jesu mitverfolgt. Beide Gruppen haben seine Wunder gesehen. Beide Gruppen haben seine Predigten und Reden gehört. Und beide Gruppen haben Jesus am Kreuz sterben sehen. Aber hier hören die Gemeinsamkeiten auf. Ich spreche von den Jüngern Jesu und den damals hoch angesehenen Pharisäern. Diese beiden Gruppen wollen wir einmal gegenüberstellen und miteinander anschauen. Und am besten erkennt man den Unterschied oder kann man diese beiden Gruppen verstehen, wenn man sich ihren Blick auf den Tod Jesu und wie sie diesen Tod Jesu interpretiert haben, nachvollziehen. Und wenn man das vor Augen hält, dann kann man diese beiden Gruppen besser verstehen. Wie haben die Pharisäer den Tod Jesu verstanden? Die Kreuzigung. Was waren ihre Gedanken bei diesem Ereignis und wie beurteilten sie Karfreitag? Es lag mit Sicherheit nicht daran, dass sie genau wie die Jünger den Messias, den von Gott gesandten Befreier und Retter erwarteten. Sie waren voller Erwartung auf genau diesen Menschen. Und Jesus beanspruchte das für sich. Und eine Erzählung in Matthäus 12 macht das ganz besonders deutlich. In Matthäus 12, ich werde gleich einige Verse daraus lesen, da wird uns berichtet, wie Jesus in Galiläa unterwegs ist. Und er geht wie gewohnt an einem Sabbat in die Synagoge. Und in dieser Synagoge begegnet er einem Mann, der eine ganz verdorrte, so heißt es dort, eine verkrüppelte, vertrocknete Hand hat, die er zumindest nicht gebrauchen konnte. Und an diesem Sabbat, mitten im Gottesdienst, heilt Jesus seine Hand. Die Pharisäer merkten, was hier los war. Und sofort schmiedeten sie Pläne, wie sie ihn beseitigen könnten, wie sie ihn umbringen könnten. Dieser Mensch entheiligt den Sabbat, war ihr Argument. Als Jesus es merkt, dass sie ihm nach dem Leben trachteten, ging er von dieser Synagoge weg. Aber wie das häufig bei Jesus der Fall war, sammelte sich dennoch schnell eine Volksmenge um ihn herum, eine große Menschentraube um Jesus. Und sie brachten wieder jemanden zu ihm, diesmal einen Besessenen. Er war blind und stumm. Und das waren die Auswirkungen des Teufels über diesen Menschen. Und Jesus heilt auch diesen. Sofort merken die Menschen, was hier passiert. Diese beiden Ereignisse, da klingelten alle Alarmglocken bei den Leuten. Hier passiert doch etwas Unglaubliches. Sie erinnerten sich an Jesaja 35, die Verse 3 bis 6. Ich lese es uns einmal vor. Dort heißt es: Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben: Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Die Leute haben gerade gesehen, wie ein Stummer auf einmal wieder spricht. Sie haben gerade gesehen, wie ein Blinder auf einmal wieder das Augenlicht bekommt. Und sofort dachten sie unter anderem an diese Stelle. Kann das denn wahr sein? Und der Vers 23 in Matthäus 12, der macht das deutlich, ganz am Ende. Seite 700, falls das jemand mitlesen möchte. Matthäus 12, Vers 23. Dort heißt es, die Menge war außer sich vor Staunen und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Mit anderen Worten, ist Jesus etwa derjenige, den Gott senden wollte zu unserer Rettung? Kann das möglich sein, dass in der Person Jesu diese ganzen Verheißungen des Alten Testaments, der Jahrhunderte vorher, alles, was die Propheten gesagt haben, zutreffen? Ist Jesus wirklich der, um den es dort geht? Um diesen unglaublichen Anspruch, den Jesus hier erhebt, irgendwie wieder loszuwerden, erklären die Pharisäer diese Ereignisse anders. Direkt im nächsten Vers, Vers 24. Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie er die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, also ein anderes Wort für Satan, dem Obersten der Dämonen. Sie sagen, Jesus ist eigentlich selber ein von Dämonen belasteter. Er steht mit dem Teufel im Bunde und deswegen geht das nur. Sie versuchen das, was Jesus hier tut, und er führt dieses Argument der Pharisäer schnell ad absurdum und zeigt, dass das überhaupt nicht greift. Sie wollen irgendwie diesen Anspruch Jesu, der Messias zu sein, wieder loswerden. Das ist unbequem. Das kann doch nicht wahr sein. Da stellt Jesus doch tatsächlich mit seinem Verhalten die Behauptung auf, der zu sein, den Gott senden wollte. Er behauptet, der zu sein, auf den ganz Israel hoffen darf. Das war zu viel für den Hohen Rat der Theologen. Jesus beansprucht also, der Messias zu sein, der Gesalbte Gottes. Aber so weit, so gut. Was aber brachte die Schriftgelehrten und die Pharisäer dazu, Jesus endgültig abzulehnen? Dazu muss man Folgendes sagen. Diese Gruppe der strenggläubigen Juden war davon überzeugt, dass das strikte Einhalten des Sabbats ein Kennzeichen für den Messias war. Nur jemand, der wirklich den Sabbat hält, so wie sie sich das vorgestellt haben, der konnte der Messias sein. Und wir haben eben gesehen, Jesus hat das gar nicht getan. Es war verboten, am Sabbat zu heilen. Sie hatten alle möglichen Gesetze sich zusammengereimt und ausgedacht, was dieses Einhalten des Sabbats bedeutet. Zum Beispiel war es verboten, auf die Erde zu spucken. Warum? Weil durch die Verbindung mit dem lehmigen Boden und dem Speichel ja Ton entsteht. Und Ton machen ist Arbeit, also verboten. Am Sabbat. Jetzt verstehen wir auch, wie Jesus einmal auch dieses Argument völlig aushebelt, indem er auf den Boden spuckt, einen Brei macht und das einem Blinden auf die Augenlider schmiert. Er geht darauf hin und wäscht sich und wird sehend. Nicht die Erde ist besonders heilig oder so, sondern er zeigt, hey, ich bin Herr des Sabbats. Es geht nicht darum, einfach nur gewisse Gesetzlichkeiten einzuhalten, sondern es geht darum, Gottes Gebote zu befolgen. Und sein Gebot war es, er hat diesen Sabbat gegeben, diesen Ruhetag, weil Menschen einen Tag brauchen, in dem sie selber zur Ruhe kommen können und sich auf Gott einlassen. 6 Tage lang beschäftigt sich der Mensch mit der Schöpfung und einen Tag soll er sich mit dem Schöpfer beschäftigen. Jesus zeigt, dass das, was die Pharisäer um den Sabbat herum gebastelt hatten, völlig belanglos ist und nicht das trifft, was Gott sich vorgestellt hat. Jesus widerspricht also mit dem, wie er lebt, den Überzeugungen der Pharisäer. Und als Jesus dann letztendlich am Kreuz hing, fühlten sie sich bestätigt. Sie sagten, jawohl, wir haben diesen Scharlatan, diesen Heuchler, diesen Lügner endlich ans Kreuz gebracht. Sie fühlten sich von Gott auf die Schulter geklopft. Sie haben das Volk befreit von diesem Lügner. Dieser Jesus war für die Pharisäer unbequem. Er war jemand, der auf der einen Seite diesen Anspruch erhebt, der Messias zu sein, und das, was er tat, schien das zu bestätigen. Auf der anderen Seite passte er aber nicht in ihre Schublade von dem Messias. Ihre Schublade hatte ganz konkrete Grenzen und sagen, so muss dieser Messias sein. Er muss die Römer beseitigen, er muss uns befreien, er muss den Sabbat halten, und Jesus passt eben nicht in diese Schublade. Und da muss ich zugeben, dass mir das sehr bekannt vorkommt. Kein Jesus, der in diese Schublade reinpasst, die man manchmal so fein säuberlich für ihn parat gemacht hat. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Arbeitskollegen, einfach an der Werkbank. Und ja, ganz schnell entwickelte sich ein unheimlich interessantes Gespräch, und wir kamen auch ganz schnell über Jesus zu sprechen oder von Jesus zu sprechen. Und ich merkte, dass so sein Wissen über Jesus überdeckt und überlagert war von einem Wust Vorurteile, von einem großen, dicken Haufen Dingen, die er sich irgendwie zusammengereimt hat, wie Jesus sein müsste, aber in der Realität sieht er diesen Jesus doch nicht so, und deswegen konnte er das Ganze einfach nicht für sich fassen. Jesus wäre doch nur ein normaler Mensch. Wie konnte ich behaupten, hat er mir gesagt, dass Jesus göttlich wäre? Warum lässt ihn das ganze Leid dieser Welt anscheinend so kalt, und überhaupt, das Ganze sei einfach nur ein großer Schwindel, einfach nur Opium fürs Volk, um Menschen zu kontrollieren und Macht über sie auszuüben. Für ihn war Jesus total unbequem. Er passte nicht in seine Vorstellungen. Und am liebsten hätte er ihn einfach abgelehnt. Und es war ganz interessant. Ich habe dann zu ihm gesagt, Moment, langsam, eins nach dem anderen. Und wir haben so ein Vorurteil nach dem anderen uns angeschaut und gesehen, es ist wirklich ein Vorurteil. Schaut man in die Tiefe, bleibt es nicht bestehen. Und wir haben es weggepackt. Und das zweite Vorurteil und das dritte und das vierte. Und so ging das eine ganze Zeit lang. Bis er auf einmal zu mir sagte, also gut, Boris, wie kann man Gott kennenlernen? Also wenn du das so erklärst, wie kann man ihn kennenlernen? Ich will wissen, was dahinter steckt. Und das war so eine geniale Frage. Ich war so froh über diese Frage, denn jetzt kamen wir zu dem Evangelium. Jetzt hatten wir diesen Jesus wieder rausgeholt aus seiner Schublade. Wir haben die ganzen Vorurteile einfach mal beseitigt. Und jetzt konnten wir schauen, wer Jesus wirklich ist. Vielleicht ist heute hier im Raum jemand, der genauso wie mein Arbeitskollege mit bestimmten Vorurteilen zu kämpfen hat. Vielleicht bist du schon lange Christ und du sagst dir, aber über diese Frage komme ich einfach nicht hinweg. Die steht wie so eine Mauer zwischen mir und Gott. Diese eine Frage, die quält mich so, vielleicht schon seit Jahren. Vielleicht bist du aber auch noch kein Christ und gehst nicht mit Jesus und hast genauso bestimmte Fragen, die dir den Weg zu Jesus versperren, die das einfach zumachen. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, die ich vor kurzem gelesen habe. Es gab, es ist schon lange her, einen Grenzübergang. Und das kennen wir Thainger, ich zähle mich jetzt auch mit dazu, ganz, ganz gut. Es gab einen Grenzübergang, und da gab es natürlich auch Zöllner. Und über diese Grenze wurde unheimlich viel geschmuggelt. Und beinahe jeden Tag kam ein Mann mit zwei seiner Esel an diesen Grenzübergang. Und die waren dick behangen mit riesengroßen Säcken mit Stroh und Heu. Und die Zöllner, die wussten, der schmuggelt irgendwas. Irgendwas schmuggelt er. Und sie haben angefangen, diese Säcke zu durchwühlen und haben es alles ausgeladen und alles nachgeschaut, wo ist die Schmuggelware. Aber sie fanden einfach nichts. Am nächsten Tag ging es weiter und irgendwie wurde er immer reicher und reicher. Und diese Karawane wurde immer länger und länger, die der Mann da zu diesem Zoll führte. Und sie durchsuchten. Und sie waren eigentlich fast jeden Tag nur damit beschäftigt, diese großen Heusäcke zu durchsuchen. Nach vielen, vielen Jahren traf ein Zöllner als alter Mann diesen Karawanenführer wieder. Und er fragt ihn, er sagt, hör mal, ich bin nicht mehr im Dienst. Du auch schon lange nicht mehr. Jetzt erklär mir doch mal, bitte sag mir das, das quält mich schon mein ganzes Leben. Was um alles in der Welt hast du geschmuggelt? Und er sagt, ganz einfach, Esel. Diese Zöllner hatten ein ganz klares Vorurteil. In diesen großen Heusäcken, da musste irgendwas drin sein. Und sie durchwühlten und suchten und machten und sahen vor lauter Vorurteilen die eigentliche Schmuggelware nicht. Schau, ich glaube, dass das heutzutage bei Jesus genau so sein kann. Da kann es manchmal Fragen geben, die uns auch wehtun. Da kann es manchmal Fragen geben, die uns so einnehmen, die uns so ein starkes Vorurteil vorgaukeln, dass wir den Blick auf Jesus nicht mehr tun können. Kein Jesus, der in eine Schublade passt. Als mein Vater starb, ging es mir nämlich genauso. Als mein Vater starb, stellte ich mir diese große Frage, was bringt es überhaupt, Christ zu sein? Was bringt es überhaupt, gläubig zu sein, sein ganzes Leben Gott zu übergeben, auf ihn auszurichten? Denn offensichtlich haben es Christen ja überhaupt nicht besser als diejenigen, die nicht an Gott glauben. Mein Vater wurde nicht bewahrt. Gott hat nicht irgendwie ihn beschützt oder irgendwie auf ihn aufgepasst. Nein, er starb einfach. Und diese Frage, das passte einfach nicht in mein Weltbild. Das passte für mich nicht mit Jesus zusammen. Er passte auf einmal nicht mehr in meine Schublade. Wer an Jesus glaubt, so dachte ich, dem muss es doch gut gehen. Der steht unter einem besonderen Schutz. Wer an Jesus glaubt, der lebt einfach besser. Und dann, irgendwann habe ich einfach gesagt, Jesus, ich merke, dass diese Einstellung mich von dir trennt. Diese Einstellung hindert mich, nah zu dir zu kommen, mit dir ins Gespräch zu kommen, unsere Beziehung zu leben. Es geht einfach nicht und ich möchte es aber. Und ich habe das erfahren, was Markus Spieker in seinem Buch Gott macht glücklich und andere fromme Lügen beschreibt. Und ich zitiere, alle echten Propheten und großen Mystiker haben die Erfahrung gemacht, dass die Begegnung mit Gott gerade da passiert, wo wir nicht sein wollen, nämlich in der zu unseren Wünschen entgegengesetzten Richtung. Mit anderen Worten hat mir diese Stelle einfach gezeigt und dieses Buch gezeigt, Boris, sorg dafür, dass du diese Schublade für Jesus nicht zuschlägst. Und ich möchte dich einladen, dass du genau dasselbe tust. Die Pharisäer haben sich diese Mühe nicht gemacht. Die Pharisäer haben diese Schublade zugeknallt und gesagt, Jesus passt da nicht hinein und damit basta. Ich mache mir nicht die Mühe, meine Vorurteile zu beseitigen. Dabei ist das doch furchtbar, oder? Wenn Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein, der von Gott Gesandte, der Frieden machen will zwischen Mensch und Gott, der für unsere Sünden bezahlen möchte, damit wir in einer innigen und freundschaftlichen Beziehung mit Gott leben können. Und ich verpasse das alles, weil ich Vorurteile habe. Das ist ein schlechtes Geschäft. Das ist ein Minusgeschäft. Das geht nicht auf. Ich bitte dich, lass nicht zu, dass Vorurteile deine Beziehung zu Jesus erkalten lassen oder gar nicht erst zustande kommen lässt. Lass das nicht zu. Für die Jünger war Jesus der Messias. Für die Jünger war er der, den Gott gesandt hat und alle Hoffnungen ruhten auf ihn. Und umso schlimmer war für sie das Kreuz. Umso tragischer und schrecklicher war für sie dieses Ereignis von Karfreitag. Sie sahen ihre ganze Hoffnung dort am Kreuz verbluten, ersticken und sterben. All ihre Hoffnung ging zugrunde, geprägt von einer tiefen Traurigkeit. Aber dann kam dieses Osterereignis. Nach 3 Tagen. Ein Ereignis von einer so großen Tragweite, dass es uns heute, hier und jetzt, hier in dieser FEG, in diesem Gottesdienst, etwas angeht. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und wie die Bibel das beschreibt, das ist für mich unglaublich. So nüchtern. In Matthäus 28, dort wird berichtet, wie die Pharisäer von der Auferstehung hörten. Und wir haben es heute schon eingangs gehört in diesem Text. Matthäus 28, die Verse 11 bis 15. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Alle Beweise, und wir haben es vor 2 Wochen schon ein bisschen angeschaut, sprechen dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Aber die Vorurteile der Pharisäer waren trotzdem vor ihren Augen wie Schuppen, die sie einfach nicht ablegen konnten. Sie konnten es einfach nicht akzeptieren. Ich wünschte, du könntest genau wie mein Arbeitskollege diesen Tag ein Tag sein lassen, wo du sagst, ich möchte diese Vorurteile endlich mal weghaben. Ich möchte diese Vorurteile zumindest mal angehen und mit jemandem besprechen, der mir helfen kann. Und wer weiß, vielleicht kann das auch bei dir genauso geschehen, dass ein Vorurteil nach dem anderen auf Seite geräumt wird und du Jesus sehen kannst, so wie er sich zeigen möchte, als auferstandenen Sohn Gottes. Die Pharisäer, die haben die Auferstehung so abgetan und verleugnet. Die Jünger, wie sie die Auferstehung erlebten, wird uns in Lukas 24 ganz nüchtern berichtet. Lukas Kapitel 24 von Vers 38. Seite 772. Dort kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in eurem Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Jesus zeigt den Jüngern, das finde ich so genial, die sind völlig sprachlos, wie der auferstandene Herr da vor ihnen steht und er sagt, habt ihr etwas zu essen? Ich will euch beweisen, dass ich wirklich lebe. Ihr könnt mich anfassen. Das ist keine Traumerscheinung, die ihr hier von mir habt. Und er aß dieses Stückchen Fisch, um ihnen zu zeigen, ich bin echt. Das bin ich. Hier, ich kann essen und ich kann es runterschlucken und es ist weg. Jesus zeigt den Jüngern, dass auch ihre Vorurteile, dass er nämlich der jetzt seine Herrschaft aufrichten wird und die Römer vertreiben wird, dass er auch dieses Vorurteil, dass er auch in diese Schublade nicht hineinpasst. Aber sie akzeptieren es. Sie sagen, ja, Jesus, wir wollen dich kennenlernen und wir wollen mit dir leben. Und da, als Jesus auferstand, wurde aus diesem ängstlichen Jüngerhaufen eine Mannschaft überzeugter Menschen, die Jesu Auferstehung in die Welt hinausbrachten. Sie waren so überzeugend, sie waren so felsenfest mit Jesus unterwegs, dass bereits nach 2 Jahrhunderten im gesamten Römischen Reich die christliche Religion zur Staatsreligion erklärt wurde. Was für ein massives und wunderbares Zeugnis. Ohne Jesus waren sie nichts, aber dann wendete die Auferstehung das Blatt und mit Jesus waren sie alles. Mit Jesus bin ich alles. Ohne Jesus ist alles nichts. Die Jünger bekamen nach der Auferstehung ein echtes, stabiles Fundament. Sie bekamen eine Basis, auf der sie leben konnten. Die Auferstehung machte all das, was Jesus gelehrt und gepredigt hatte, in einem Nu wahr. Gott drückte diesem Erlösungswerk sein Siegel auf und sagt, es ist genug. Es ist gut. Es reicht. Er hat bezahlt. Habe ich dieses Fundament in meinem Leben? Ist Jesus in deinem Leben wirklich alles und lebst du so, als wäre Jesus auch tatsächlich auferstanden? Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass das häufig ein Problem ist. Und zwar aus folgendem Prinzip. Wir haben ja so eine schöne, bunte Glaswand im Hintergrund. Und genau das ist das Problem von mir gewesen, wie ich häufig gelebt habe und wie ich eine lange Zeit gelebt habe. Da war Jesus Christus einfach ein schöner Hintergrund. Aber auf der Bühne des Lebens, da passierten ganz andere Dinge. Jesus war der Hintergrund für meine Bühne. Und hier habe ich gelebt und alles Mögliche gemacht. Wir leben häufig doch in dieser Einstellung. Jesus ist der Hintergrund. Jesus ist, gehört dazu, aber auch noch das und jenes. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir Jesus auf die Bühne holen und dass wir so leben, dass Jesus wirklich das ist, um das es geht. Denn er lebt. Diese Botschaft ist wahr. Jesus lebt. Wie kannst du das herausfinden, ob Jesus bei dir im Leben auf der Bühne steht und nicht bloß ein Hintergrund ist, auf dem dein Leben stattfindet? Und jetzt kannst du den Predigtflyer zu Hilfe nehmen oder ihn mit nach Hause nehmen und eine kleine Hausaufgabe mit dem Predigtflyer machen. Nimm dir zu Hause einfach einmal 15 Minuten Zeit und schreib auf, was würde in meinem Leben fehlen, wenn Jesus sich aus diesem Leben zurückziehen würde? Was würde fehlen? Sind es nur ein paar moralische Grundsätze? Ist es sonntags der Gottesdienst? Eine Chorprobe? Ein nettes Beisammensein? Was würde fehlen, wenn Jesus sich aus meinem Leben zurückziehen würde? Jesus lebt. Und mit dieser Aussage mussten beide, Pharisäer und Jünger, umgehen. Die einen wollten ihre Vorurteile nicht aufgeben und verpassten so die ihnen von Gott zur Hilfe ausgestreckte Hand. Die anderen bekamen ein neues Lebensfundament. Ein Fundament, das sie so eng mit Jesus und mit Gott verband, dass es ihnen einen festen Halt gab in allen Lebenssituationen. Jesus lebt. Und das dürfen wir erleben, jeden Tag neu. Und wir dürfen ein Vorurteil nach dem anderen beiseite räumen, um ihn zu sehen. Und ich wünsche uns das, dass dieses Jahr, Ostern 2015, genau dazu beitragen kann. Feiert Ostern mit der Familie, kommt zusammen, sucht Eier, bemalt Eier, schlachtet einen Osterhasen, hätte ich beinahe gesagt, feiert Weihnachten. Das ist Ostern, das ist ein großartiges Fest. Weihnachten feiern wir auch, aber das kommt später. Lasst uns Ostern feiern, aber lasst uns wirklich daran festhalten, Jesus lebt. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Was für eine Nachricht, was für eine Botschaft haben wir für diese Welt.